Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben hier im Saal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich begrüße auch ganz herzlich alle, die diese Veranstaltung als Video auf unserem YouTube-Kanal verfolgen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für jede anerkennende, lobende Rückmeldung zu den Videos. Drei kleine Beispiele. Jemand schreibt, ein ganz wertvoller Kanal, herzlichen Dank. Jemand anderer schreibt, schön zu sehen, ein Kanal mit wertvollen Impulsen. YouTube killed the TV show, thanks. Und jemand dritter schreibt, ich vertrete dieses Lob genauso. Toller Inhalt, sehr große Informationen für die Menge, wie auch sehr unterhaltsam, wertvoll für die Weiterbildung. Diese Kommentare stehen alle beim Video von Professor Joachim Bauer über Selbststeuerung, die Wiederentdeckung des freien Willens. Dieses Video ist innerhalb von nur 4 Monaten mehr als 10.000 Mal aufgerufen worden. Darum freue ich mich, dass Professor Bauer heute wieder mit einem spannenden, interessanten Thema unser Gast ist, nämlich mit dem Thema beziehungsorientierte Pädagogik, Kinder und Jugendliche verstehen und motivieren, neurobiologisch fundierte Perspektiven für die Erziehung. Joachim Bauer lehrt und forscht an der Universität Freiburg in Deutschland. Er ist Neurobiologe, Arzt, Psychotherapeut, Autor und bei diesem Thema vielleicht auch nicht ganz unwichtig, Vater von 2 in der Zwischenzeit natürlich erwachsenen Kindern. Geschätzter Herr Professor Bauer, schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Ich bin sehr gerne hier. Vielen Dank.
Beziehungsorientierte Pädagogik, so heißt unser Thema. Einleitend 2 kurze Bemerkungen dazu. Beziehung, denke ich mir, ist das Um und Auf, nicht nur in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern, zwischen Lehrern, Lehrerinnen und Schülern, auch zwischen Arzt und Patient, zwischen Therapeut und Klient, zwischen Chef und Mitarbeitern. In einem Vortrag über Psychosomatik haben Sie gesagt, Medizin, auch wenn sie fachlich gut fundiert ist, braucht eine ethische Verankerung. Diese Verankerung muss ihre Wurzeln in der Menschenliebe haben. Therapeuten müssen Menschen mögen. Beziehungsorientierung heißt also für Sie, man muss Menschen mögen.
Das ist der Idealfall. Und Ärzte und Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen sollten Menschen schon mögen. Beziehung, das möchte ich vielleicht voranschicken, hat für manche, die nicht so zu Hause sind in der Psychologie, vielleicht einen etwas negativen Beigeschmack. Wir sprechen ja oft, da hat jemand über Beziehungen was erreicht, nicht? Und da sprechen wir von Beziehung in dem Sinne, dass andere ausgegrenzt werden. Jemand hat Vorteile, weil er Beziehungen hat, andere haben keine Beziehungen. Was wir heute Abend besprechen und worum es mir geht, uns beiden hier heute Abend geht, ist, dass es nicht um Beziehungen geht, die andere ausgrenzen, sondern wenn wir von Beziehung heute Abend sprechen, geht es darum, dass Menschen miteinander im Kontakt sind, dass wir aufeinander bezogen sind, dass wir uns behandeln, gegenseitig behandeln wie Menschen. Und wir wollen ja vielleicht ein bisschen miteinander rausbekommen, was es braucht, damit Menschen miteinander in Beziehung sind. Nicht in Beziehung, die andere ausgrenzt, sondern so in Beziehung miteinander sein, dass wir gut leben können, dass wir uns wohlfühlen und dass wir gesund bleiben können.
Der zweite Begriff im Titel ist die Pädagogik. Pädagogik verbindet man ja häufig mit der Schule. Aber Pädagogik, Erziehung fängt natürlich nicht erst mit der Schule an.
Nein, also die wichtigsten Jahre sind eigentlich die Jahre vor der Schule. Wir wissen heute aufgrund von Forschungsuntersuchungen aus den verschiedensten Disziplinen, dass wenn das Kind in die Grundschule kommt, mit 6 Jahren in der Regel, dass dann schon sehr viele Dinge angebahnt sind. Es ist noch nichts unwiderruflich passiert, aber diese ersten 5 bis 6 Jahre sind enorm wichtig. Und viele Kinder tun sich dann in der Schule schwer, weil bereits vor der Schule ganz wichtige Dinge versäumt wurden. Und deswegen sollten wir dieser Zeit sicher auch unsere Aufmerksamkeit widmen heute.
Klar, es ist klar, wir werden unser Gespräch deshalb natürlich nicht nur den Schuljahren widmen, sondern ebenso den Babyjahren, den Kleinkindjahren, die frühe Kindheit beleuchten, also die entscheidenden Jahre vor der Schule, wie Joachim Bauer sagt. Wir möchten fragen, was sagen neue, faszinierende Erkenntnisse der Neurobiologie im Hinblick auf die Erziehung unserer Kinder in der Familie und außerhalb der Familie, in Kitas, Kindergarten und Schule. Und wir wollen einen großen Bogen spannen und den Einfluss der Erziehung besprechen, nicht nur im Hinblick auf Motivation und die Lust am Lernen und am Lernen von fachlichem Basiswissen, sondern wir wollen auch fragen, welche Bedeutung hat die Erziehung für die psychische Gesundheit im Hinblick auf die Entwicklung von Empathie. Wir wollen sprechen über die Bedeutung der Erziehung zum Selbst, zur Autonomie, zu Selbstvertrauen und zu Friedfertigkeit. Noch einmal anders gesagt, wir wollen in diesem Gespräch aktuelle Erkenntnisse der Neurobiologie, der Gehirnforschung bündeln zum Thema Erziehung. Erkenntnisse, Perspektiven, die Joachim Bauer in diesen 6 Büchern beschrieben hat. Das sind das Buch Das Gedächtnis des Körpers, das Buch Warum ich fühle, was du fühlst, das Buch Prinzip Menschlichkeit, das Buch Schmerzgrenze, das Buch Selbststeuerung und dann speziell in Bezug auf die Schule, Lob der Schule. Die Professorin Uta Meyer-Gräwe von der Universität Gießen, die schreibt in einem Artikel über frühe Hilfen für Babys, für Kinder, für Familien: Die erste und wichtigste Sozialisationsinstanz bleibt jedoch für Kinder weiterhin die Familie. Förderung, Erziehung und Bildung finden zuerst in der Herkunftsfamilie statt. Die kindliche Entwicklung ist in diesem Sinn unteilbar. Das heißt, der Aufbau des Humanvermögens, darunter versteht man die Gesamtheit der Kompetenzen der Menschen, beginnt biografisch deutlich vor dem Kita-Besuch und vor dem Schulbesuch. Also reden wir zuerst über die Zeit vor Kita, vor Kindergarten und vor der Schule. Beginnen wir mit dem Neugeborenen. Hinten habe ich gesehen, ist ein ziemlich neugeborenes Baby, das ist erst ein paar Wochen alt. Und für diese frühe Zeit gibt es sensationelle Forschungsarbeiten von Michael Meany.
Ja, die Beziehungsorientierung des Menschen, also dass wir biologisch konstruiert sind von der Natur auf Beziehung hin und auf die Erfahrung von Beziehung, zeigt sich bereits direkt nach der Geburt. Der Mensch ist ein von Natur aus, von der Biologie aus auf gelingende Beziehungen konstruiertes Wesen, möchte ich mal sagen. Und das zeigt sich ganz besonders schon direkt nach der Geburt. Wir haben bei Säuglingen beides, ein Stresssystem und ein Antistresssystem. Säuglinge, wenn sie die Versorgung, die sie brauchen, nicht haben, aktivieren ihre Stresssysteme. Sie schreien, sie werden erregt und so weiter. Und wenn sie dann Zuwendung bekommen und Zärtlichkeit, dann beruhigen sie sich wieder. Und dazu wird das Antistresssystem aktiviert. Jetzt hat man gefunden, und das ist relativ überraschend gewesen, zum Zeitpunkt der Geburt sind die Antistresssysteme des Säuglings, die Gene, die wir brauchen zur Aktivierung der Antistresssysteme, die Antistressgene, sind zum Zeitpunkt der Geburt nicht richtig aktivierbar. Das hat evolutionsbiologische Gründe, weil unsere Vorfahren, die, als wir noch nicht sesshaft waren als Menschen, waren ja oft auf der Flucht. Und es war wichtig, dass wenn der Säugling geboren wird, dass er sich zunächst mal nicht so leicht beruhigen lässt, damit man ihn nicht vergisst, wenn die Horde weitergezogen ist, damit er sozusagen auf sich aufmerksam macht. Das heißt also, bis heute sind bei menschlichen Säuglingen die Antistressgene nicht richtig aktivierbar. Das hat Michael Meany herausgefunden. Und jetzt ist es aber sehr wichtig, dass der Säugling gegen den Stress etwas tun kann. Und was man jetzt gefunden hat, ist, dass durch die zärtliche Zuwendung der Mutter, des Vaters, der Großeltern, der anderen Verwandten, durch die zärtliche Zuwendung gegenüber dem Säugling werden die Antistressgene plötzlich aktivierbar gemacht. Das heißt, Sperren, biologische Sperren, die bei der Geburt die Aktivierbarkeit von Antistressgenen blockieren. Diese Sperren werden durch die zärtlichen Aktionen, die wir mit kleinen Säuglingen veranstalten, beseitigt, sodass die Antistressgene des Säuglings wieder in Aktion kommen. Die Sperren, die diese Gene vorher bei Geburt noch nicht ablesbar gemacht haben, die werden praktisch dadurch beseitigt, dass wir uns dem Säugling zuwenden, dass wir ihn nähren, dass wir ihn liebevoll behandeln und dass wir auf ihn eingehen. Also das heißt, die Natur hat was ganz Fantastisches gemacht. Sie, aus der Sicht des Säuglings ist es sozusagen so, der Körper des Säuglings sagt, ich kann mich erst dann beruhigen, ich kann meine Antistresssysteme erst dann aktivieren, wenn ihr, die Umwelt, mir gezeigt habt, dass das hier eine sichere Umwelt ist. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir Säuglingen in den ersten Wochen und Monaten vor allem eine sichere, geborgene Umwelt geben. Mit sehr, sehr viel Liebe, mit grenzenloser Liebe.
Ich übersetze das jetzt noch einmal ganz laienhaft. Also Antistressgene ist in meinem Kopf so etwas wie eine Bremse, ja. Aber die Bremse ist blockiert.
Genau.
Und erst dadurch, dass wir das Kleinkind halten, also Mini hat das meines Wissens ja vorher auch mit Ratten untersucht, da ist ja noch deutlicher das Schlecken, dass sie, also wirklich dieser Körperkontakt ist so wichtig und erst dadurch wird diese Bremse gelöst,
also damit sie funktioniert. Ja, genau. Also wir erforschen ja viele Dinge zunächst mal bei kleinen Tieren. Wir gehören ja alle zur Säugetierfamilie. Auch kleine Tiere, Ratten, Mäuschen und so weiter, sind auch Säugetiere. Und wir sind große Säugetiere. Wir Menschen sind ganz besondere Säugetiere. Aber die Grundmechanismen, wie wir alle funktionieren innerhalb dieser Säugetierfamilie, die sind gleich, vor allem was Stress angeht. Mhm. Nicht? Und es ist sehr wichtig, also die Botschaft, die aus diesen Untersuchungen von Michael Meany so zu ziehen ist, die Botschaft lautet, es ist enorm wichtig, dass wir den Säugling in den ersten Lebensmonaten schützen, dass wir ihn geborgen halten, dass ihm keine Vernachlässigung widerfährt, dass ihm keine Gewalt angetan wird, damit diese Antistresssysteme entblockiert werden, dass sie aktiviert werden können. Wenn das nicht der Fall ist, und wir wissen, dass natürlich bei manchen Kindern, die Pech haben, das nicht der Fall ist, wenn das nicht der Fall ist, dann bleiben diese Antistresssysteme im Kind teilblockiert, sie werden also nicht völlig entblockiert, nicht völlig freigegeben. Und diese Teilblockade kann dazu führen, dass diese Menschen im späteren Leben ein erhöhtes Risiko für Depressionen haben.
Also es ist wichtig zu wissen, das hat sozusagen Folgen fürs ganze Leben,
ja.
Ob diese Antistressgene funktionieren,
ja.
Oder wenn sie durch zu wenig, vor allem körperlich spürbare Zuwendung,
ja.
Blockiert bleiben, sind sie ein Leben lang blockiert, ja. Und wir haben ein Leben lang Probleme, ja. Mit zu viel Stress, mit überschießender, ja. Angst.
Das heißt, die Beziehung, die liebevolle Beziehung und die liebevolle Behandlung, die Säuglinge erhalten von ihrer Umgebung, verändert den Körper des Säuglings. Und zwar in dem Sinne, dass die körperlichen Systeme des Säuglings sich besser beruhigen können, weniger in Stress sind. Und das ist wiederum wichtig, damit der Säugling, wenn er dann als Kind heranwächst und später als erwachsener Mensch in der Welt bestehen muss, gesundheitlich stabiler ist und ein geringeres Risiko hat, zum Beispiel auch psychisch zu erkranken. Wir sehen also bereits bei Säuglingen, dass wir von der Natur aus, von der Biologie her als Menschen auf gute Beziehungen hin konstruierte Wesen sind.
Diese Ergebnisse von Michael Meany zeigen noch etwas, was man unter Laien in der Regel nicht weiß. Da wird eigentlich immer darüber diskutiert, ob jemand gute Gene hat oder schlechte Gene.
Ja, ja.
Aber hier kommt etwas ins Spiel, das die Neurobiologen als neuronale Plastizität bezeichnen. Und das lenkt den Blick auf etwas ganz anderes als nur auf, ja. Das Vorhandensein von sogenannten guten oder schlechten Genen. Ja.
Also diese alte Sichtweise, dass entscheidend sei, ob wir gute in Anführungszeichen oder in Anführungszeichen schlechte Gene haben, das ist eine völlig überholte Sichtweise, weil fast alle Menschen haben im Wesentlichen die gleichen, dieselben Gene. Entscheidend ist, wie werden die Gene durch die Welt, in der wir leben, aktiviert oder inaktiviert. Das nennt man Genregulation. Oder wie werden Sperren, die an bestimmten Genen sind, beseitigt oder wieder hingemacht? Manchmal brauchen wir auch Sperren an Genen. Zum Beispiel die Wachstumsgene müssen, solange das Kind wächst, müssen die intakt sein. Aber wenn wir ausgewachsen sind mit 18 Jahren oder so, dann müssen da Sperren angebracht werden. Also manchmal sind Sperren an Genen auch wichtig, ja? Aber oft sind die Sperren an Genen auch schädlich, wie jetzt zum Beispiel im Falle des Säuglings die Sperre am Antistressgen. Da muss die Sperre rasch beseitigt werden, damit der Säugling seinen Stress abbauen kann. Also, und was, worum es aber im Zentral geht, ist eben, dass es nicht der Text in den Genen ist, der entscheidet, wie ein Mensch sich entwickelt, sondern die Aktivierung, also ob die Umwelt, die auf den Gen, auf den Säugling einwirkt, die 23.000 Gene, die in unserem Körper da sind, so aktiviert, dass wir gesund bleiben. Also wir sind quasi, unser Körper ist wie ein Klavier, auf dem die Umwelt spielt, auf dem die Menschen, mit denen wir zu tun haben, spielt. Also auch zwischenmenschliche Beziehungen, was sich zwischenmenschlich zwischen anderen Menschen und mir abspielt, hat Einfluss auf die Aktivierung oder Inaktivierung meiner Gene. Das heißt, unser Körper, unser Gehirn und unser Körper macht aus Psychologie Biologie. Aus sozialen Erfahrungen wird Biologie gemacht. Und das ist entscheidend. Das ist die neue Sicht auf die Gene. Das heißt, es geht nicht darum, ob jemand gute oder schlechte Gene hat, sondern ob die Gene, die wir haben, gut bespielt werden oder schlecht bespielt werden. Ob Kinder in Umwelten aufwachsen, die Gene dieser Kinder gut bespielen, oder ob sie Umwelten haben, wo diese Gene nicht richtig aktiviert werden, sodass sich das Gehirn nicht entwickeln kann und sodass sich die Gesundheit nicht richtig entwickeln kann. Und wir brauchen für unsere Kinder Umwelten, die Gene gut bespielen und die Gehirnentwicklung fördern und die Gesundheit des Kindes fördern.
In dem Gespräch können natürlich viele Themen nur mehr oder weniger kurz angesprochen werden. Darum werde ich gelegentlich auf die Bücher hinweisen, in denen Sie das ausführlich nachlesen können. Zum Beispiel das, was Joachim Bauer jetzt beschrieben hat in diesem Buch »Das Gedächtnis des Körpers«. Denke ich, für mich ein Standardbuch, das man einfach kennen muss, wenn man über Medizin oder Psychologie, Psychotherapie, Pädagogik mitreden will. Erst vor wenigen Tagen, da habe ich in einem Vortrag von Professor Gernot Brauchle, das ist der Rektor der Pädagogischen Hochschule hier in Feldkirch, ein beeindruckendes Video gesehen und ich habe mir gedacht, das passt ganz genau zum heutigen Thema. Dieses Video zeigt, wie sich ein Kleinkind verhält, wenn die Mutter liebevoll und zugewandt sich um das Baby kümmert und wie sich sein Verhalten in kürzester Zeit ändert, wenn von der Mutter keine Reaktion mehr kommt. Das ist ein Experiment, das Dr. Edward Tronick durchgeführt hat. Man findet es auch auf YouTube. Er hat die Mutter angewiesen, zunächst sich sozusagen zu verhalten wie immer, also natürlich zugewandt, liebevoll. Dann muss sie sich kurz wegdrehen und dann wieder dem Kind zuwenden, aber ohne eine Reaktion zu zeigen. Schauen Sie sich dieses Video an, es sagt mehr als 1000 Worte. Ja, ein sehr eindrückliches und für mich auch erschütterndes Video, weil es in dieser kurzen Sequenz zeigt, was in dem Kind vorgeht, wenn es keine Reaktion mehr bekommt, keine Spiegelung, sagen Sie wahrscheinlich. Ja?
Ja, also das ist ein sehr bekanntes und berühmtes Experiment, was zeigt, wie angewiesen das Kleinkind, der Säugling ist, auf die Resonanz, die wir ihm geben. Der Säugling zeigt ein Verhalten, er lässt einen Ton von sich oder er bewegt sich. Und wir, was machen wir intuitiv? Wir geben ihm Resonanz. Meistens imitieren wir den Säugling ein wenig. Ja? Der Säugling macht irgendetwas und wir gehen darauf ein. Meistens in so einer Art Imitation und geben ihm Resonanz. Und dann kommt der Säugling und gibt uns Resonanz. Und dann geben wir dem Säugling wieder Resonanz. Und dieses sich gegenseitig Resonanz geben, das ist eigentlich der Kern von Beziehung. Nicht? Auch wenn wir hier sitzen zum Beispiel, wir machen im Grunde nichts anderes, als zwischen Mutter und Säugling passiert. Sie äußern sich und stellen mir Fragen oder machen bestimmte Feststellungen und wünschen sich von mir eine Resonanz, einen Kommentar. Ich soll die Frage beantworten oder soll kommentieren, was sie gesagt haben. Darauf gehen Sie wieder ein. Das heißt, im Kern von Beziehungen, und wir sprechen heute über Beziehung. Im Kern von Beziehung ist Resonanz, dass wir uns Resonanz geben. Und der Säugling ist sehr hilflos. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt hier keine Resonanz geben würde und würde mich plötzlich so verhalten wie die Mutter, der man gesagt hat, jetzt gib mal bitte keine Resonanz, dann müssten wir hier halt die Veranstaltung abbrechen und Sie würden rausgehen. Aber das kann der Säugling nicht. Der kann nicht rausgehen, sondern der Säugling ist so hilflos, er braucht die Resonanz der Mutter oder des Vaters oder der Großmutter oder der Tante. Das können auch andere wichtige Bezugspersonen Resonanz geben. Manchmal ist die Mutter nach der Geburt krank. Es gibt Mütter, die nach der Geburt es sind Gott sei Dank nicht viele, aber es gibt Mütter, die nach der Geburt in eine schwere Depression fallen, in eine sogenannte Postpartaldepression. Da kann keine Mutter was dafür, wenn ihr das passiert. Dann können andere Personen die Resonanz für den Säugling übernehmen. Ja? Aber wichtig ist, dass der Säugling Personen hat, die sich ihm zuwenden, und zwar zweiseitig, eins zu eins. Das nennt man dyadisch. Das heißt, die Resonanz, die Säuglinge brauchen, kann nicht gegeben werden in einer Gruppe. Das kann man mit Dreijährigen aufwärts machen. Aber Kinder in den ersten beiden Lebensjahren, in den ersten 24 Monaten, brauchen vor allem eine dyadische, also eins zu eins Resonanz durch Personen, die sich ihnen individuell zuwenden. Und das ist sehr wichtig, damit sich im Kind auch so etwas wie ein Selbst bilden kann. Denn wir kommen ja sehr unreif auf die Welt. Der Säugling verlässt den Mutterleib und ist völlig desorientiert. Und die Resonanz, die er jetzt von der Mutter oder von einer Ersatzperson erhält, gibt dem Säugling auch ein Gefühl, ach, da bin ich, da wendet sich mir jemand zu, also bin ich ich. Dadurch lernt der Säugling langsam ein Selbstgefühl zu bekommen und er bekommt auch ein Gefühl für das Du, für die Außenwelt. Ja? Und das kann er nicht entwickeln, der Säugling, wenn diese Resonanz fehlt. Das heißt, diese ersten beiden Lebensjahre, da brauchen Kinder Zuwendung, und zwar ganz konkret brauchen sie Resonanzbeziehungen und das in hohem Maße in dyadischer Weise, also eins zu eins.
Ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges, das wir uns merken müssen. In den ersten beiden Lebensjahren bis zu 24 Monaten, dass Kinder angewiesen sind auf diese liebevolle Zuwendung, Spiegelung, Resonanz im Verhältnis 1 zu 1. Wir haben gesehen, dass das nicht passiert, was passiert, wenn die Mutter nicht imstande ist, das zu bringen. Das ist ja auch, kann ja auch sehr häufig der Fall sein. Oder eben nahestehende Bezugspersonen.
Ja, es gibt Familien, die so im Stress sind, dass das Kind diese Zuwendung nicht bekommt, dass praktisch die Still-Face-Procedure, also dieses ich gebe dir keine Resonanz, dass das natürlich in einer Familie passiert. Nicht als Experiment, sondern als schreckliche Realität. Das passiert in Familien, wo die Eltern selber im Stress sind, wo zum Beispiel Scheidung da ist, wo Menschen alleinstehend für ein Kind sorgen müssen, wo Armut ist, wo psychische Erkrankungen sind, vielleicht Suchterkrankungen. Und wir müssen unbedingt schauen, dass solche Familien, die in Not sind, junge Familien, die in Not sind und für ihren Säugling nicht richtig sorgen können, dass wir denen helfen, dass wir schauen, können wir den Eltern Hilfestellungen geben oder können wir dem Kind direkt eine Hilfestellung geben. Jedenfalls dürfen solche Kinder und solche Familien nicht alleingelassen werden. Wir müssen dann die gesamte Familie stützen, damit es dem Kind auch wieder gut geht.
Auf Armut werden wir noch ausführlich zu sprechen kommen. Nur noch einmal bei diesem Punkt, wichtig, dyadische Beziehungserfahrung in den ersten zwei Jahren. Was bedeutet das für Betreuung außerfamiliär, wenn Kinder in eine Krippe gegeben werden? Es geisterte immer das Barcelona-Ziel durch die Gegend, das offenbar, ich weiß nicht, wer das festgelegt hat oder verlangt, dass ein Drittel der unter dreijährigen Kinder außerfamiliär betreut werden.
Ja gut, also ich finde, da sollte man keine Vorschriften machen. Die optimale Betreuung ist natürlich in den ersten 18 bis 24 Monaten, wenn das Kind eine familiäre Bezugsperson hat. Aber es gibt Familien, wo das entweder nicht möglich ist oder wo die Eltern das nicht wollen. Das muss man respektieren. Ich glaube, wir Ärzte und Ärztinnen und wir Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sollten nicht über Eltern urteilen. Aber wenn Eltern sagen, ich will also das Kind schon mit 12 Monaten, manchmal schon mit 6 Monaten in eine Krippe geben, und es gibt viele Eltern, die das machen, in Deutschland ist es im Moment 1/3 eines jeden Jahrgangs von Kindern unter 3, 1/3 dieser Kinder wird in Krippen gegeben. Ja? Jetzt ist die Frage, werden die gut versorgt? Ich glaube, es ist völlig falsch zu sagen, Krippen sind was Schlechtes, das sind des Teufels, wir sollten das nicht haben. Das ist falsch. Wir brauchen, wenn Eltern es wünschen, dass sie ihre Kinder in Krippen geben können, muss die Gemeinschaft diese Krippen auch anbieten. Aber diese Krippen müssen den Erfordernissen Rechnung tragen, die die Kleinen in den ersten 24 Monaten haben. Und das ist dyadische 1-zu-1-Beziehung. Das heißt, diese Krippen müssen gerade für die ganz Kleinen besonders gut personell ausgestattet werden. Und es gibt eine große Studie, die von der Bertelsmann Stiftung zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemacht wurde. Die ist vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren erschienen, und das haben Expertinnen gemacht, Erziehungswissenschaftler, Säuglingsforscher, Neurowissenschaftler haben an dieser Studie mitgearbeitet. Und die Frage war, wie muss die Ausstattung von Krippen sein? Und die Antwort dieser Studie war von diesen Experten: Krippen, die Kinder unter 3 Jahren versorgen, müssen einen Schlüssel von 1-3 haben. Das heißt, auf 3 Kinder muss mindestens eine Betreuerin kommen. Und diesen Schlüssel haben wir in Deutschland momentan kaum irgendwo. Am besten ist es noch im Süden, in Bayern und Baden-Württemberg. Aber wir haben in großen Teilen Deutschlands einen miserablen Schlüssel. Und wo Krippen nicht diesen 1-3 Schlüssel haben, dort werden Kinder nicht hinreichend gut versorgt, weil diese Betreuerinnen, diese Kindheitspädagoginnen, die sind nicht in der Lage, wenn sie diesen Personalschlüssel nicht haben, dem Kind hinreichend dyadische Beziehungen anzubieten. Und das bedeutet Vernachlässigung für diese ganz kleinen Kinder.
Auch der 1-3 Schlüssel, erlaube ich mir jetzt zu sagen, wer den empfiehlt, dem würde ich einmal raten, mit 3 Säuglingen einen Tag lang allein beisammen zu sein.
Genau, das ist immer noch zu knapp im Grunde, aber wenigstens den sollten wir erreichen. Ja. Und der Skandal ist, dass er praktisch nirgendwo erreicht wird. Das heißt, also das ist bereits eine knappe Maßgabe, dieses 1-3, aber es ist das Minimum dessen, was Kinder unter 3 Jahren brauchen in diesen Einrichtungen.
Also es besteht die Gefahr einer krassen emotionalen Unterversorgung, wenn diese liebevolle dyadische Beziehung nicht stattfindet. Ja. Was sind die Folgen von solcher Vernachlässigung? Was weiß man über vernachlässigte und traumatisierte Kinder bezüglich Gehirnentwicklung und andere Risiken?
Dazu gibt es Studien, also wir müssen darüber nicht mehr spekulieren, und wir wissen aufgrund von Studien, wo man Kinder, die eben aufgrund der gesellschaftlichen Gegebenheiten einer solchen Vernachlässigung ausgesetzt waren, dass die Gehirnentwicklung in den folgenden Jahren massiv leidet und dass das Volumen des Gehirns, also die Masse des Gehirns, sich reduziert gegenüber im Vergleich zu Kindern, die eine liebevolle und hinreichend gute Versorgung bekommen haben. Das heißt, Kinder, die unterversorgt sind, erleiden einen biologischen Schaden an ihrem Gehirn, natürlich auch an ihrer Lernfähigkeit und natürlich auch an ihrer seelischen Gesundheit. Solche Kinder erleiden hinterher in höherem Maße Depressionen und psychosomatische Beschwerden.
Um es noch einmal zu sagen, damit kein Missverständnis aufkommt, das ist nicht ein Entweder-oder-Familie, innerfamiliäre oder außerfamiliäre Betreuung, sondern in beiden Fällen kommt es auf die Qualität drauf an.
Wenn in der Familie
diese dyadische Spiegelung nicht passiert, dann er leidet das Kind dasselbe genau. wie in einer Krippe, was nicht passiert.
Genau. Also niemand hat das Recht, Eltern vorzuschreiben, ob sie ihr Kind zu Hause versorgen wollen oder in eine Einrichtung geben wollen. Aber wir alle haben nicht das Recht, das Kind in Einrichtungen zu geben, die nicht hinreichend gut personell und qualitativ ausgestattet sind. Und natürlich hat jedes Kind, auch wenn es in der Familie bleibt, einen Anspruch, dass es in der Familie gut betreut wird. Und da sind vor allem die Väter gefordert, mehr sich zu beteiligen an der Versorgung auch von kleinen Kindern. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum immer die Mutter aussetzen muss im Beruf und warum wir nicht viel, viel stärker auch Väter fragen, ob sie nicht sich aufgefordert fühlen, wenn sie schon so ein wunderbares kleines Kind haben, vielleicht mal im Beruf ein halbes oder ein Jahr eine Pause zu machen, um das Kind in dieser frühen Phase vielleicht zwischen dem 6. und dem 12. oder dem 6. und dem 18. Monat als Vater zu betreuen und da mal eine Berufspause zu machen. Also ich finde, das müssen nicht immer die Frauen machen.
Ich verstehe auch nicht bei Erziehungsvorträgen, da schaue ich immer und da merkt man in der Regel ein Verhältnis von 9:1. Ja. Also es sind 9 Frauen und ein Mann. Warum die Männer sich dafür nicht interessieren?
Es ist sehr schade deswegen, weil wir Männer, wir Väter eigentlich davon persönlich auch profitieren können, wenn wir uns stärker engagieren in der Betreuung unserer Kinder, auch später dann noch über die Jugend hinweg, wenn wir in Beziehung bleiben zu unseren Kindern durch die gesamte Kindheit und Jugend hindurch. Und ich erlebe als Arzt oft Männer, die dann mit 50, 55 zu mir kommen, jetzt haben die Kinder gerade das Haus verlassen und die merken, ich habe die ganze Kindheit meiner Kindheit nicht miterlebt. Ich habe das eigentlich verpasst. Und die dann, wenn sie merken, jetzt ist es vorbei, die Chance ist vertan, in eine Depression fallen, in eine Sinnlosigkeitsdepression. Und die merken, ich habe diese Jahre nicht genützt, um in Beziehung mit meinen Kindern zu kommen. Das heißt also, Väter, die sich über die Kindheit und Jugend ihrer Kinder die ganze Zeit hinweg sich kümmern, die mit den Kindern was machen, Zeit verbringen mit den Kindern, bleiben lebenslang erfüllter und schützen sich auch selber vor Depressionen.
Bleiben wir noch etwas bei dieser frühen Zeit, weil die so sensibel ist. Eine junge Mutter, die hat mir folgende Frage geschrieben bezüglich der Selbststeuerung, Selbstregulation von kleinen Kindern. Sie schreibt, viele in meiner Umgebung sagen, man solle Babys, also Kleinkinder unter einem Jahr, die also noch nicht selber gehen und auch noch nicht krabbeln können, die soll man eine Zeit lang weinen lassen, bevor man sie aufnimmt, damit sie lernen, dass nicht immer sofort jemand da ist. Und diejenigen, die mir das raten, die sagen, das sei positiv gemeint, weil dadurch, dass man das Baby eben etwas weinen lässt und nicht sofort aufnimmt, das Selbstvertrauen des Kindes gestärkt werde, im Sinn von trainieren, dass einem nicht immer jemand zur Seite steht und man manche Dinge vor allem später allein bewältigen und durchstehen muss. Und die Frage dieser jungen Mutter ist, wie und vor allem, ob man das tatsächlich trainieren kann. Bei einem so kleinen Baby, dass man sagt, ich lasse schreien.
Also das ist in den ersten 2 bis 2,5 Jahren völliger Unsinn, weil solche Lehren kann das Kind noch gar nicht begreifen, solche Trainingsmaßnahmen. In den ersten 2 bis 2,5 Jahren ist es wichtig, dass das Kind sich verlässlich betreut fühlt. Wir müssen als Eltern, wenn Kinder so klein sind, also von 0 bis 2,5, wir müssen nicht permanent einen Affentanz um das Kind machen. Das wäre auch zu viel. Das heißt, wenn die Mutter gerade mit irgendwas beschäftigt ist und das Kind meldet sich im Bettchen oder wo immer es sich gerade auf, dann muss die Mutter nicht sofort alles liegen und stehen lassen und zum Kind rennen. Kinder haben eine Frustrationstoleranz, auch die ganz Kleinen. Aber systematisch einem Kind schreien lassen, das ist kompletter Unsinn, nicht? Sondern die betreuenden Personen sollen mit dem Kind unter 3 Jahren in ständigem guten Kontakt bleiben. Und wir sind einfach Traglinge, wir Menschen. Das heißt, eigentlich ist es bei den Naturvölkern so, dass die Kinder bis zum 24. Lebensmonat eigentlich permanent am Leib der Mutter sind. Und das ist die natürliche Situation. Unsere Zivilisation ist eigentlich ein bisschen evolutionär, so ein bisschen verrückt, nicht? Aber deswegen sollten wir also solche Erziehungsmaßnahmen gehen. Für die ganz Kleinen ist das Unsinn. Mhm. Ab dem dritten Lebensjahr ändert sich was. Davon sprechen wir sicher gleich. Ab dem dritten Lebensjahr kann man Kindern beibringen, dass das Kind sich selber auch anpassen muss. Da wird es dann sehr wichtig, dass wir solche Lehren auch dem Kind liebevoll vermitteln.
Da ist mir ein Satz untergekommen in einem Artikel, den Sie für die Zeitschrift Pädagogik geschrieben haben. Und ich habe mir gedacht, so einfach der klingt, aber der ist wahrscheinlich ganz entscheidend. Da schreiben Sie, Erziehung zu gelingender Selbststeuerung, also der Artikel geht über Erziehung zu gelingender Selbststeuerung, und da schreiben Sie, dass Kinder in den ersten 24 Monaten, also über die Zeit, die wir bis jetzt gesprochen haben, also bis sie 2 Jahre alt sind, einer völlig anderen Pädagogik bedürfen als Kindergartenkinder ab dem dritten Lebensjahr.
Ja.
Und das scheint irgendwie nicht klar zu sein, dass man auch ganz kleine Kinder immer irgendwie misst, fast schon mit Jugendlichen, oder dass man sagt, na, denen muss man das beibringen und sonst verwöhnt man die und sonst schießen sie dir auf den Kopf, sagt man bei uns in Vorarlberg.
Ja, das hat, also dass wir so 2 Phasen der Frühkindheitspädagogik haben, nämlich die erste Phase 0 bis 24 Monate und die zweite Phase, das dritte bis zum 5. oder 6. Lebensjahr. Das sind 2 sehr unterschiedliche Phasen und das hat mit der Gehirnentwicklung zu tun. Der Teil des Gehirns, mit dem wir uns selber regulieren können, mit dem wir Regeln lernen können, mit der Teil des Gehirns, mit dem wir lernen, uns sozial angepasst zu verhalten, das ist das Stirnhirn hier vorne, der sogenannte präfrontale Kortex, nennen das die Hirnforscher. Und dieses Stirnhirn, das ist bei Kindern zwischen dem 0. und dem 24. Monat noch nicht reif. Das heißt, Kinder in den ersten 2 Lebensjahren können noch gar nicht Regeln lernen. Das heißt, zu versuchen, einem 12 oder 15 Monate alten Säugling zu sagen, du darfst den Finger nicht in die Steckdose stecken, und hinterher macht das Kind es trotzdem, und das Kind dafür zu bestrafen oder zu schlagen, ist völlig sinnlos, weil das Kind noch nicht die Teile des Gehirns gereift hat, die sind noch nicht da, die sind noch nicht funktionstüchtig, mit denen, die es braucht, um eine Regel zu beachten. Und diese Teile sind das Stirnhirn. Und dieses Stirnhirn ist bei der Geburt noch unreif und wird erst im etwa 2., also etwa mit, nach dem 18. bis 24. Monat, ist dieses Stirnhirn so reif. Und jetzt kann man, wenn das Kind seinen 2. Geburtstag feiert, dann kommt es ins 3. Lebensjahr, nicht? Es ist jetzt 2, kommt jetzt aber ins 3. Lebensjahr. Und ab etwa dieser Zeit kann man mit dem Kind langsam und liebevoll bestimmte Hinweise üben. Nein, du darfst jetzt nicht auf deinem Kameraden einfach rumtreten. Wenn man mal kleine Kinder beobachtet hat, so Säuglinge, die krabbeln übereinander wie Würmer. So, ganz egal, wenn da ein anderes Kind im Weg ist, wird einfach draufgetreten, drüber gekrabbelt. Jetzt mit dem 2. und ab dem 2., also ab dem, wenn das Kind im 3. Lebensjahr ist, nach dem 2. Geburtstag, jetzt kann man schon mal sagen, nein, nein, das tut ihm weh, lass das bitte. Oder man erklärt dem Kind, nein, das essen wir jetzt nicht, in einer halben Stunde essen wir zusammen zu Abend. Jetzt tun wir noch nicht essen. Ne? Das heißt, jetzt beginnt die liebevolle Regelerziehung. Jetzt kann man auch mal Nein sagen oder dem Kind eine Frustration auferlegen, nicht um das Kind abzuhärten oder so, sondern weil es das soziale Zusammenleben erfordert. Nicht? Das heißt, jetzt kann man Regelbeachtung langsam, also warten, teilen, Impulse kontrollieren, nicht? Rücksicht auf andere nehmen. Das kann man jetzt ab dem 3. Lebensjahr mit dem Kind liebevoll einüben. Und jetzt ist es sogar wichtig, es einzuüben, weil sonst kann das Stirnhirn nicht reifen. Jetzt ist das Stirnhirn bereit, Regeln zu verinnerlichen. Und jetzt muss es auch passieren. Sonst sind die Kinder später narzisstisch gestört und glauben, die ganze Welt dreht sich nur um sich selber. Aber in den ersten 2 Lebensjahren nützen solche Trainings gar nichts. In den ersten 2 Lebensjahren braucht das Kind die dyadische Resonanz, viel liebevolle Zuwendung, Zärtlichkeit. Ab dem 3. Lebensjahr kann man mit dem Kind auch darüber sprechen, was musst du selber tun, damit das soziale Zusammenleben zwischen uns gelingt.
Also diese Zusammenhänge über Selbststeuerung, über die Entwicklung des präfrontalen Kortex, die sind in diesem Buch Selbststeuerung ausführlich beschrieben und kommen auch in dem Video über Selbststeuerung, das auf unserem YouTube-Kanal steht, ganz ausführlich zur Sprache.
Die schädliche Verwöhnung beginnt nämlich dann, nicht? Also Vierjährige, mit denen der Vater oder die Mutter zum Einkaufen geht, nicht? Dann geht man an die Kasse und wie wir alle wissen, an der Kasse stehen diese ganzen Regale aufgebaut. Das machen die mit Absicht, damit die Kinder sagen, ich möchte diesen Schokoladeriegel haben oder dieses Ding hier haben. Nicht? Süß, Schokolade, ungesund. Und jetzt meldet sich das Kind und sagt, hey, ich möchte es haben und so und macht einen Terror. Nicht? Die Mutter steht da, hinter ihr warten 5 weitere Kunden und das Kind weiß ganz genau, wenn ich jetzt aufdrehe, bringe ich meine Mutter in Stress. Ne? Und was viele Eltern jetzt machen in so einer Situation, nur damit Ruhe ist, geben sie dem Kind nach. Das ist falsch. Nicht? Sondern wenn die Mutter überzeugt ist, dieser ungesunde Zucker-Fettriegel ist für das Kind nicht das Richtige und in einer halben Stunde essen wir nachher zu Abend oder wenn der Vater davon überzeugt ist, dann ist es richtig zu sagen und hart zu bleiben und zu sagen, nein. Und zwar nicht jetzt in Überhärte, sondern dem Kind erklären, nein, das essen wir und kaufen wir jetzt nicht. Wir essen nachher zu Abend und dann fest und konsequent zu bleiben. Nicht? Und da beginnt die Verwöhnung. Mhm. Also in den ersten 2 Lebensjahren kann das Kind nicht verwöhnt werden. Mhm. Da kann man dem Kind gar nicht genug Liebe geben und Zärtlichkeit. Aber danach, zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr, da sehen wir leider heute sehr viel Verwöhnung. Die Kinder brauchen auch in dieser Zeit Liebe, aber sie brauchen auch Grenzen und sie müssen erklärt bekommen, wie das soziale Zusammenleben funktioniert.
Und diese Erziehung zur Selbstregulierung mit den Grenzen, mit dem Nein-Sagen, auch die muss wiederum sowohl in der Familie wie auch in der Kita oder im Kindergarten oder in der Spielgruppe erfolgen.
Da müssen Eltern und Einrichtungen zusammenhalten, nicht? Also Kinder mit 4, 5 Jahren sind ja meistens im Kindergarten und das ist auch gut so, damit sie das soziale Zusammenleben lernen können. Ein Einzelkind in der Familie mit 4, 5 Jahren hat wahrscheinlich bestimmte Nachteile, weil es eben das soziale Zusammenleben nicht trainieren kann. Da ist der Kindergarten was sehr Gutes. Und es wäre ideal, wenn die Eltern, die ihr Kind im Kindergarten haben, manche Kinder sind ja halbtags im Kindergarten, kommen dann nachmittags nach Hause, dass die Eltern und der Kindergarten zusammenarbeiten, dass die im Gespräch bleiben. Da kommen wir noch nachher sicher drauf, wenn wir über die Schule sprechen. Mhm. Nicht? Die Pädagogen in den Einrichtungen und die Eltern zu Hause müssen viel miteinander im Kontakt bleiben. Und oft ist es so, dass sie gegeneinander arbeiten, nicht? Weil aufgeregte Eltern meinen, das Kind wird nicht genügend gefordert. Nicht? Mein Kind muss unbedingt Professor werden und solcher Quatsch. Nicht? Und dann muss die arme Kindergartenpädagogin im Kindergarten irgendwelche verrückten Sachen machen. Das ist nicht gut, sondern beide müssen zusammenarbeiten. Die Kinder müssen liebevoll, menschlich in den Einrichtungen behandelt werden, müssen aber auch lernen, sich an Regeln zu halten. Nicht? Und in der Vorschulzeit ist es nicht wichtig, das Kind auf den Professor vorzubereiten, sondern da ist vor allem wichtig, 3- bis 6-jährige Kinder sollen spielen, singen, sich bewegen und soziale Regeln lernen. Wenn sie das lernen, dann sind sie gut gerüstet für das spätere Leben.
Also Bindung ist in der Zeit wichtiger als Bildung. Oft wird ja gemeint, man muss da schon
nichts gegen Bildung. Also das Kind lernt ja beim Singen, nicht? Wenn Kinder Liedertexte miteinander lernen oder wenn sie miteinander Spiele machen, wo sie sich in einer bestimmten Weise bewegen, das sind ja alles auch Lernprogramme. Aber das Kind jetzt schon mit 4 Jahren Zahlen, Buchstaben und so weiter, das kommt ja alles noch. Das läuft dem Kind ja nicht davon. Also ich bin da nicht. Wichtiger ist, dass Kinder in der Vorschulzeit spielen, spielen, spielen.
Diese Entwicklung zur Selbststeuerung, die braucht ja viel Zeit. Die ist nicht innerhalb von ein paar Monaten abgeschlossen, sondern die geht auch weit über das Kindergarten- und Schulalter hinaus.
Ja, auch wir Erwachsenen lernen immer noch neue Kunstfertigkeiten, wie das soziale Zusammenleben gelingt, wie wir besser aufeinander eingehen können. Nicht? Das ist ein lebenslanges Lernen, wie wir sozial am besten miteinander klarkommen. Ja.
Und auch es bedeutet ja die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu steigern und die Fähigkeit, Impulse zu kontrollieren. Ja. Und das hört ja nie auf. Genau. Da haben ja auch wir unsere Mühe. Genau. Achtsam zu sein, Aufmerksamkeit zu steigern und spontane Impulse zu greifen und so.
Ja.
Dass wir die unter Kontrolle bringen. Ja, Vorschuljahre. Ein wichtiger Aspekt der Vorschuljahre, hier kommen wir noch einmal auf die neuronale Plastizität zu sprechen, ist die Begabungsentwicklung durch anregende Umwelten, schreiben Sie. Und da spielen ja auch schon die elektronischen Medien eine große Rolle. Ja. Was heißt das, anregende Umwelten schaffen und irgendwie diesen Medieneinfluss unter Kontrolle bringen? Ja. Sind ja auch viele Eltern verzweifelt.
Also anregende Umwelten für ein Kind zwischen dem 3. und dem 6. Lebensjahr ist eine Umwelt, in der das Kind was anfassen kann, in dem reale, dreidimensionale Dinge da sind, Bauklötzchen, Spielsachen, Puppen, andere Kinder, mit denen man ja auch im körperlichen Kontakt ist, wenn man spielt, wenn man Musik macht, wenn man Sport macht. Ja? Das sind Dinge, die zählen und die regen den Geist an. Also die Haptik, also die physische Anfassbarkeit der Welt ist in dieser Zeit sehr, sehr wichtig für die Gehirnentwicklung. Und wenn wir Kinder nur noch an zweidimensionalen Welten heranlassen in dieser Zeit, also wenn wir diese ganzen Tablets heute und diese computergestützten Sachen in die Kindergärten bringen, davon halte ich überhaupt nichts aus neurowissenschaftlicher Sicht, weil Kinder zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr brauchen eine dreidimensionale, reale Welt, ja? Eine analoge Welt, keine digitale Welt. Das andere kommt noch rechtzeitig. Ich bin nicht gegen digitale Medien, aber sie haben im Kindergarten aus meiner Sicht nichts zu suchen und viele neurowissenschaftliche Kollegen sind absolut der gleichen Meinung wie ich selbst. Also im Kindergarten gehört, dass die Kinder sich physisch bewegen können, dass sie miteinander im Kontakt sind, dass sie soziale Impulse bekommen, dass sie miteinander spielen können, dass sie musikalisch aktiv sind, singen, miteinander singen, vielleicht auch andere kleine Instrumente schon spielen, Trommeln und so weiter, Blockflöte spielen und dass sie viel miteinander machen. Wir wissen aus Experimenten, das ist jetzt wieder an Tieren, dass wenn solche anregenden Umwelten, wo die jungen Tiere nicht spielen können, wenn man guckt, wie die Gehirnentwicklung bei diesen Tieren ist und das vergleicht mit den genetisch gleichen Tieren, die in Umwelten sind, wo sie viel spielen können miteinander, und man guckt sich dann nach einigen Monaten die Gehirne an bei diesen Tieren, dann sieht man, dass Tiere in nicht anregenden Umwelten eine massiv verschlechterte Gehirnentwicklung haben, eine geringere Masse des Hirnmandels, weniger Synapsen, also weniger Kontakte zwischen den Nervenzellen, die großen Schaltneurone sind weniger und diese Kinder entwickeln sich auch intelligenzmäßig schlechter. Also sowohl beim Tier als auch beim Menschen ist es ganz wichtig, anregende Umwelten zu haben, weil unser Gehirn wird dadurch am besten benutzt. Use it or lose it, also benütze dein Gehirn oder du wirst es verlieren. Das ist sozusagen der Grundsatz der Plastizität. Und Kinder zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr benutzen ihr Gehirn am besten dadurch, dass sie viel in einer realen Welt, in einer dreidimensionalen, analogen Welt miteinander spielen. Das ist die beste Stimulation für das kindliche Gehirn.
Anregende Umwelt, das heißt schlicht und einfach auch in der schönen Natur draußen sein können,
die Natur
klettern, springen.
Ist der allerbeste Stimulus mit den Kindern. Das machen ja auch gute Kindergärten, dass sie mit den Kindergruppen dann rausgehen und die Natur entdecken. Und das ist also was Wunderbares, ja.
Und auch im Kindergarten und in der Spielgruppe ist die Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig,
ja,
sagen
absolut,
Sie.
Ja, absolut, ja.
Kommen wir zur Schule. Wofür ist Schule zuständig? Ich frage das deshalb, weil viele meinen, die Schule ist einfach für das Lernen von Fächern, für fachliches Wissen zuständig, Lesen, Schreiben, Rechnen, Naturwissenschaft. Genügt das oder ist Schule für mehr zuständig?
Also wenn das Kind mit 6 Jahren in die Schule kommt, eingeschult wird, dann bleibt die Grundtatsache bestehen, dass auch das Schulkind ein auf gute Beziehungen angewiesenes Wesen ist, Lebewesen ist. Das heißt, das Kind ist jetzt zwar nicht mehr so hilflos und abhängig wie als Säugling oder als Kleinkind. Es hat ja jetzt schon eine ganze Reihe von tollen Kompetenzen. Es kann viel verstehen, es kann lernen. Aber Beziehung zu haben, das heißt, was heißt das jetzt? Gesehen zu werden, dass da jemand, dass die Lehrkraft jedes Kind auch sieht, wahrnimmt, ja, dass die einzelne Kindperson wahrgenommen wird in der Gruppe, das ist etwas sehr Wichtiges. Also das Kind darf nicht das Gefühl haben, unterzugehen in der Masse und keiner guckt auf mich, egal was ich mache, es spielt keine Rolle, weil es guckt sowieso keiner. Nicht? Deswegen dürfen die Klassen nicht zu groß sein in der Schule, das ist das Erste. Weil wenn die Klassen zu groß sind, kann auch eine gute, beziehungsorientiert arbeitende Lehrkraft das einzelne Kind nicht mit genügend Aufmerksamkeit versehen. Zweitens brauchen wir Lehrkräfte, die wissen, dass beziehungsorientierter Unterricht das A und O ist. Es geht also nicht nur darum, den Stoff, der gelernt werden muss, in einer anregenden und interessanten Weise darzubieten, sondern es geht auch darum, dass ich neben der Stoffdarbietung die Beziehung mit den Kindern beachte. Das ist ganz ähnlich wie der Lehrerberuf, ist ganz ähnlich wie der Arztberuf, in dem ich ja bin. Wir Ärzte, wir haben Ärzte, die meinen, es reicht aus, ein gebildeter Arzt zu sein, alles zu wissen. Das stimmt nicht. Gute Ärzte müssen auch die Beziehung zu ihrem Patienten haben. Das heißt, wenn sie zum Beispiel eine unangenehme Diagnose mitteilen müssen, dann muss es in einer Art und Weise geschehen, dass der Patient sich aufgenommen fühlt, dass er sich getragen fühlt und nicht in der Verzweiflung endet. Ja? Also im Arztberuf brauchen wir Fachwissen und eine gute Beziehungskompetenz. Und genau das brauchen wir auch im Lehrerberuf. Das heißt, Lehrkräfte müssen ein gutes Fachwissen haben und wissen, wie sie das Fachwissen dem Kind anbieten, aber sie müssen auch beziehungskompetent sein. Das heißt, sie müssen Kinder mögen, sie müssen wissen, wie man mit den Kindern so umgeht, dass das Zusammenleben in der Klasse gelingen kann.
Sie vergleichen den Lehrerberuf nicht nur mit dem Arztberuf, sondern Sie haben auch viel mit Lehrern gearbeitet oder arbeiten viel mit Lehrern durch diese Verwandtschaft, aber auch durch diese Wertschätzung, die Sie für Lehrer, Lehrerinnen haben.
Ja. Ich habe eine große Wertschätzung für Lehrkräfte aus verschiedenen Gründen. Ich selbst gehöre noch zu einer Generation, ich habe eigentlich ein bisschen eine verrückte Schulkarriere gemacht. In meiner Grundschulzeit hatte ich schreckliche Lehrer, überwiegend. Meine Kameraden und ich, wir wurden in der Grundschule noch geschlagen von Lehrern und das wurde damals als normal angesehen. Das war nicht schön, das war eine schlimme Geschichte. Wir haben sehr gelitten darunter. Und dann habe ich in der Gymnasialzeit, ich bin dann ins Gymnasium gekommen, da hatte ich fantastische Lehrer, ganz großartige Persönlichkeiten, die sehr, zum Teil auch sehr zugewandt waren und sich um mehr gekümmert haben, als nur, ob wir gute Noten schreiben, sondern die auch geguckt haben, ob es uns menschlich einigermaßen, ob wir menschlich einigermaßen klar miteinander kommen, ob wir die, in der Pubertät hat man ja so schwierige Phasen, nicht? Man weiß nicht so recht und ist manchmal depressiv oder irgendwie nicht gut aufgestellt. Und da habe ich Lehrkräfte erlebt, die mich auch gestützt haben, die Gespräche mit mir geführt haben, die mir sehr geholfen haben. Also ich habe den Lehrerberuf aus eigener Erfahrung aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt. Lehrkräfte, die sehr destruktiv auf das Kind einwirken und Lehrkräfte, die dem jungen Menschen auch viel geben können. Ja? Und meine Hinwendung als Arzt zu der Lehrergesundheit war dadurch ausgelöst, dass wir gesehen haben, vor 15 Jahren etwa ist mir aufgefallen, dass wir sehr viel psychisch belastete und psychosomatisch kranke Lehrkräfte haben. Und da habe ich gedacht, da kann ja irgendwas nicht stimmen, wenn wir so überproportional viele Lehrkräfte in unseren Kliniken haben. Und damals in dieser Zeit vor 15 Jahren, da wurde in der Öffentlichkeit in Deutschland sehr schlecht über Lehrkräfte geredet. Mhm. Und die seien faul und sonst was, ja. Und das stand in dieses Gerede stand im Gegensatz zu meiner unmittelbaren Anschauung in der Klinik, wo ich lauter Lehrerinnen und Lehrer gesehen habe, die total abgeschafft und kaputt waren. Und deswegen habe ich in den letzten 15 Jahren neben meiner Arzttätigkeit und meinen sonstigen Forschungen mich mit Lehrergesundheit befasst und festgestellt in diesen Untersuchungen, wissenschaftlichen Untersuchungen, dass der Lehrerberuf heute in unserer Zeit einer der am stärksten belastenden Berufe ist, überhaupt, weil nämlich, und das haben Sie gerade angesprochen, weil nämlich die Elternhäuser die Erziehung zunehmend abgeben die Zeit nicht mehr haben, sich mit den Kindern und den Jugendlichen auseinanderzusetzen und das immer mehr in die Schule verlagert wird. Und alle Probleme, die Kinder haben aus ihrem privaten Umfeld, wo oft vieles nicht gut läuft, bringen die Kinder in die Schule mit und laden es dort ab. In schwierigen Verhaltensweisen, psychischen Störungen der Kinder, Lernschwierigkeiten und. Und die Lehrer sollen irgendwie damit fertig werden, sind aber gar nicht gerüstet für diese schwierige Aufgabe, neben der Bildung der Kinder jetzt auch noch die Erziehung der Kinder mit in die Hand zu nehmen. Und deswegen haben wir begonnen, und ich mache das jetzt ja in ganz Baden-Württemberg für die Landesregierung, wir haben begonnen, so Trainingskurse für Lehrkräfte zu machen, wo wir Lehrkräfte in Beziehungskompetenz stärken. Das heißt, mit psychologischen und neurowissenschaftlichen und weiteren mit einem Programm, mit Informationen aus der Psychologie, aus der Neurowissenschaft und so weiter, versuchen wir in Lehrkräften die Kompetenz zu stärken, im Klassenzimmer eine Situation hinzubekommen, in der Lehren und Lernen gelingen kann.
Also aus all dem ist dieses Buch entstanden, Lob der Schule, es heißt im Untertitel 7 Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern. Und darin beschreiben Sie, dass es ja kaum einen Beruf gibt, der so vielseitige Kompetenzen erfordert wie der Beruf des Lehrers, der Lehrerin. Fachliches Können, starke persönliche Präsenz und Ausstrahlung, flexibles Reagieren auf sich ständig verändernde Situationen, intuitives Gespür, Verständnis für völlig unterschiedliche Schülerpersönlichkeiten, Widerstandskraft, Geschick bei atmosphärischem Gegenwind und vor allem Führung. Mhm. Und Sie zitieren den Schriftsteller Frank McCourt, das möchte ich kurz
vorlesen. Der selber Lehrer war.
Genau, weil der so, wenn Sie da so ein schönes Zitat von ihm ausgewählt haben, der schreibt, ein Lehrer muss wie ein Künstler sein, er muss seinen eigenen Stil und seine eigene Stimme finden. Wahre Autorität ist ein Mysterium. Eine Mischung aus Persönlichkeit, Sensibilität, Wissen, Stimmung. Der Instinkt dafür, wann man Druck ausübt und wann nicht. Manche Lehrer drohen, benutzen Furcht als Mittel für ihren Unterricht. Ich glaube, dass sich Aufmerksamkeit und Disziplin bei Schülern besser durch Ermutigung herstellen lassen, durch Inspiration.
Also die alten autoritären Lehrer, die in früheren Jahrzehnten der Standard waren, diese Pädagogik, die fährt gegen die Wand. Diese Pädagogik hat versagt und die können wir nicht brauchen. Allerdings brauchen wir auch jetzt nicht keine Kuschelpädagogik. Das andere Extrem wäre genauso schädlich. Lehrer dürfen keine, ich sage das jetzt mal salopp, in der Sprache der Jugendlichen, ja, sie erlauben mir das, ich sage das mal so ein bisschen salopp, Lehrer dürfen keine Weicheier sein, ja. Also das bringt auch nichts. Sondern ich nehme jetzt nochmal diesen Gedanken der Resonanz auf, den wir ganz am Anfang unseres Gesprächs hatten, als wir über den Säugling und die Mutter sprachen. Und wir haben damals schon vorhin gesagt, Resonanz bleibt lebenslang wichtig. Das heißt, zwischen Lehrern und Kindern oder zwischen Eltern und Kindern, auch wenn sie jetzt schon 12 Jahre, 15 Jahre alt sind, ist diese Resonanz was Wichtiges. Und zwar in beiden Richtungen. Der gute Lehrer muss so auftreten, dass er selber in den Kindern Resonanz erzeugt. Das heißt, er muss so viel Freude am Stoff haben, am Wissen haben, auch so viel Freude am Leben haben, dass sich sozusagen seine positive Einstellung via Resonanz auf die Kinder überträgt. Nicht? Er muss die Kinder anstecken mit seinem Geist. Umgekehrt muss er aber immer wieder auch selber in Resonanz auf die Kinder gehen. Das heißt, er kann nicht wie eine Dampfwalze seine Resonanz durchfahren, sondern er muss immer wieder gucken, wo sind denn meine Schülerinnen und Schüler? Wie geht es denen gerade jetzt in dieser Situation? Das heißt, er muss in sich Resonanz spüren auf das, was die Kinder ihm zusenden, mit ihrer Körpersprache, mit dem, was sie sagen. Das heißt, Lehrer sein oder guter Pädagoge sein, guter Vater, gute Mutter sein, heißt immer wieder zu schauen, was schickt mir das Kind für Signale zu, was spüre ich in mir über das Kind und was braucht das Kind jetzt, und umgekehrt aber auch mutig, selber Resonanz auszulösen. Und das muss in einem Wechsel sein. Und Lehrer, die das hinbekommen, denen gelingt es auch. Vor denen haben die Kinder den meisten Respekt. Nicht? Also man braucht beides, immer wieder eine gute Sensibilität, aber auch eine Mut und eine Führungsstärke. Mhm. Und das muss sozusagen im Wechsel sein.
Sie schreiben in dem Buch, der Lehrberuf erfordert eine Balance zwischen verstehender Zuwendung und Führung. Genau. Beides.
Ja.
Wenn
ja.
nur Zuwendung ist, ist ja. genauso schlecht, ja. wie wenn nur
ja. genau.
autoritäre Führung ist. Das
ja.
braucht diesen
ja.
Wechsel.
Ja. ja.
Sie haben schon kurz angesprochen, aber ich möchte es noch einmal erwähnen. Eben, obwohl Lehrer, die Mehrheit der Lehrer, der Lehrerinnen, so fleißig ist, engagiert, viel arbeitet, sich verausgaben, erleben sie auch häufig Beleidigungen, Bedrohungen, manchmal auch Gewalt. Und sie werden in der Politik, angefangen von der eigenen Ministerin, ebenso wie von vielen Laien, oft einfach beschimpft, abgekanzelt, diffamiert und beleidigt. Ja. Und sie bekommen nicht nur zu wenig Anerkennung, sie bekommen eigentlich auch zu wenig Lohn für diese wichtige Arbeit.
Ja, ich muss jetzt differenzieren zwischen Österreich und Deutschland. Wir sind ja hier in Österreich. Was den deutschen Bereich angeht, ist es so, dass der Lohn der Lehrkräfte im Großen und Ganzen in Ordnung ist. Also wir wissen aus Umfragen, dass sich die meisten Lehrkräfte vom Lohn her ordentlich entlohnt fühlen. Aber die Anerkennung und Wertschätzung, der gesellschaftliche Respekt, der ist absolut nicht ausreichend. Also über Lehrkräfte wird oft schlecht gesprochen. Und ich weiß von unendlich vielen Gesprächen, dass Lehrkräfte ihren Beruf nicht gerne sagen, wenn sie in einer Party sind, Einladung sind und es sind Fremde da und fragen, was machen sie denn beruflich? Dann scheuen sie sich zu sagen, dass sie Lehrer sind.
Weil nur eine blöde Bemerkung zurückkommt.
Ja, weil dann
Ferien und so.
Genau, genau. Mhm. Also deswegen, ich ermutige immer Lehrer, Mensch, steht doch zu eurem Beruf. Sagt doch, dass ihr Pauker seid und dass ihr das mit Leib und Seele seid, weil sich hinter seinem Beruf, für seinen Beruf zu schämen, das ist keine gute Position. Also ich ermutige Lehrkräfte, dass sie zu dem stehen, was sie machen. Denn ich finde, dass sie einen respektablen Job machen, dass sie unserer Gesellschaft einen enormen Dienst leisten und dass wir sie wertschätzen sollten. Nicht? Also das heißt auch, dass Eltern zum Beispiel viel besser mit Lehrern zusammenarbeiten sollten. Nicht? Wir haben heute eine Situation, jedenfalls in Deutschland, wo der Lehrer irgendwo einen ganz kleinen Fehler gemacht hat. Vielleicht hat er sogar gar keinen Fehler gemacht. Mhm. Und der Schüler muss nur zu Hause irgendetwas sagen, was angeblich falsch gelaufen ist. Und schon regt sich der Vater, die Mutter auf und rennt also voll erregt in die Schule und macht dort einen Riesenkonflikt. Es wäre viel besser, Lehrkräfte und Eltern würden häufig und gut miteinander im Gespräch bleiben. Das nützt dem Kind viel mehr. Wir Eltern sollten nicht die Haltung haben, ich muss mein Kind vor der Schule retten oder vor der Schule schützen, sondern erstmal Vertrauen haben, weil die überwiegende Zahl der Lehrer sind gute Lehrkräfte, gute Pädagogen, die sich alle Mühe geben, so wie ja auch die überwiegende Zahl der Eltern ganz ordentliche Eltern sind. Und natürlich gibt es schwarze Schafe, die gibt es bei den Eltern aber auch. Nicht? Also Eltern haben keinen Grund, der Schule erstmal nur zu misstrauen, weil das die Schule ist. Und etwas liegt mir noch am Herzen. Wir haben heute in den deutschsprachigen Ländern, vor allem in Österreich und Deutschland, so eine Schülerkultur, die kommt aus Amerika, dass es uncool ist, in der Schule mitzumachen. Ja, also Kameraden, die mitmachen im Unterricht, die sind uncool, die werden oft gemobbt. Ja, also cool ist, wenn man überhaupt kein Interesse zeigt, nichts lernt und blöd bleibt. Das ist cool. Ja, das ist eine ganz schlechte Kultur, die kommt aus der amerikanischen Armutsschicht, wo Kinder vernachlässigt wurden. Und das ist bei uns zur Mode geworden. Ja? Und wir sollten unseren Kindern sagen, und ich habe das auch damals, als meine Kinder noch auf die Schule gingen, im freundlichen Gespräch meinen Kindern öfters mal gesagt, wir leben in den ganz wenigen Ländern, in denen Kinder 13 Jahre zur Schule gehen dürfen. Das ist in den meisten Ländern der Welt nicht der Fall. Die meisten Kinder auf dieser Erde dürfen, wenn überhaupt, nur ganz wenige Jahre in die Schule gehen. Manche nur 4 Jahre, manche gar nicht und müssen dann arbeiten als Arbeitskräfte. Ja? Und wir haben ein Privileg hier in unseren Ländern, das müssen wir auch verteidigen. Wir dürfen das nicht runterfahren, wo wir jedem Kind im Prinzip die Möglichkeit geben, viele Jahre auf die Schule zu gehen. Benutzt diese Zeit. Das ist die kostbarste Zeit, die ihr haben könnt, wo ihr Kameraden habt, jeden Tag miteinander eure Gaudi haben könnt, aber wo ihr eben auch die Schulzeit benutzen sollt, um zu lernen, am Unterricht teilzunehmen, aufzupassen, damit ihr hinter im Leben bestehen könnt. Und alle Studien zeigen, Bildung ist das A und O. Es ist die Voraussetzung, um hinterher im Leben bestehen zu können. Also diese Mode, dass Schule uncool ist, Lernen uncool ist, das ist sowas von schlimm und hirnverbrannt. Daran sollten wir arbeiten, vor allem im Gespräch mit den Eltern sollten das ihren Kindern deutlich machen.
Ja. Über diese Haltung hat Gertrud Nagy auch, die Anfang April hier über Stolpersteine auf dem Bildungsweg gesprochen hat, auch sehr ausführlich referiert und erklärt, wie das auch heute besonders in Problemschulen zustande kommt, wo viele, vor allem männliche Jugendliche sind, die ihre Bestätigung eben nicht über Bildung und über Leistung suchen, sondern indem sie das Gegenteil davon machen. Ja. Wir kommen gleich zur Armut, das ist mir noch wichtig. Nur vorher noch abschließend zur Schule eine Frage über Ausstattung der Schulen und Investitionen in Bildung.
Also wir haben eigentlich eine skandalöse Unterversorgung unserer Schulen, sowohl von der Ausstattung her als auch von der personellen Ausstattung her, also von der sachlichen als auch von der personellen. Wir haben uns in Deutschland, und ich weiß es nicht so genau, wie es in Österreich ist, aber wir haben uns viel zu lange die Halbtagsschulen geleistet. Wir haben aber seit 30, 40 Jahren in der Mehrzahl der Familien die Situation, dass beide Eltern den ganzen Tag nicht da sind. Das heißt, wir haben bei der Mehrzahl der Kinder heute eine Situation, soweit wir noch Halbtagsschulen haben, und wir haben noch sehr viele Halbtagsschulen, dass die Kinder nachmittags nach Hause kommen und es ist niemand da, der für sie sorgt oder der sie begleitet oder schaut, was sie machen. Ja? Das heißt, wir brauchen unbedingt einen Komplettausbau von Ganztagsschulen. Dazu müssen die Schulen aber ganz anders ausgerüstet sein. Es müssen Mahlzeiten eingenommen werden mittags. Man braucht Aufenthaltsräume. Wir brauchen Zimmer für die Lehrkräfte, die ja dann auch ganztags da sein sollten und ihren Arbeitsplatz haben sollten, wo sie in Ruhe den Unterricht für den nächsten Tag vorbereiten können und so weiter. Das heißt, ich glaube, Schulen sollten Ganztagsstätten sein, aber Lebensräume, in denen man sich auch wohlfühlt, also nicht sozusagen Kasernen, wo man sagt, ich möchte möglichst schnell wieder raus, sondern Schulen müssen Lebensräume sein, in denen es Schülern und Lehrern Freude macht, präsent zu sein, die also angenehm, gut ausgestattet sind. Und wir brauchen natürlich eine personelle Ausstattung, die viel besser ist als die, die wir jetzt haben. Und wir hatten jetzt gerade ja in Deutschland den Besuch von Präsident Obama, der unsere Bundeskanzlerin aufgefordert hat, sie solle mehr Geld für Rüstung ausgeben. Es hätte mir viel besser gefallen, wenn Herr Obama, Frau Merkel, aufgefordert hätte, viel mehr Geld für Schulen auszugeben. Mhm. Denn das brauchen wir wirklich.
Heute ist ja so, dass den Schulen eher immer mehr aufgebürdet wird, aber im gleichen Atemzug wird gespart und wird rationalisiert. Also das passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Jetzt noch das Kapitel Armut. Das ist mir deshalb wichtig, weil ich feststelle, bei Bildungsdiskussionen sind meistens privilegierte Menschen aus der mittleren oder der oberen Mittelschicht. Wir sind finanziell gut ausgestattet, die meisten von uns sind selber gut ausgebildet, wir haben gute Wohnverhältnisse, wir haben hohe Bildungsaspirationen, Wünsche für unsere Kinder. Wir können es uns leisten, unsere Kinder zu fördern, und wenn wir es selber nicht machen können, kann man den Nachhilfeunterricht bezahlen. Und darum wird oft von der Schule gefordert, auch bei uns letzthin mit diesen desaströsen Ergebnissen bei den Lese- und Schreibetests, die Familien müssen mehr machen. Aber für Kinder, die in Armut und in Armutsgefährdung aufwachsen, sieht das völlig anders aus. In Österreich ist jedes vierte Kind zwischen 0 und 15 Jahren armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Das sind über 300.000 Kinder. Überdurchschnittlich häufig sind das Kinder von Alleinerziehenden oder Kindern aus Großfamilien. Eine Großfamilie gilt schon, wenn sie mehr als drei Kinder hat. Mhm. Die sind besonders armutsgefährdet. Und wenn ich noch einmal zitieren darf, was Sie über die neuronale Plastizität gesagt haben am Anfang: Ob Kinder sich und ihre Begabungen entwickeln, hängt nicht an der angeblichen Qualität ihrer Gene, sondern daran, ob sie eine Umwelt haben, die zu einer optimalen Aktivierung ihrer genetischen Anlagen führt. Und damit schaut es in Armut sehr schlecht aus. Mhm. Ich habe mir das zusammengeschrieben, was Armut bedeutet. Die Eltern sind erschöpft und überfordert. Ronald Lutz von der Fachhochschule Erfurt definiert erschöpfte Familien so, er nennt die eher erschöpfte Familien, er sagt, die wollen, aber sie können nicht. Ja. Warum können sie nicht? Durch ihre niedrige Bildung können die Eltern den Kindern selbst nicht helfen und sie können keine Nachhilfe bezahlen. Mhm. Sie haben an ihren Stress, weil sie zu wenig Geld haben, oft Schulden, zusätzliche Ausgaben sind nicht leistbar, oft auch nicht einmal der Mitgliedsbeitrag für Vereine. Oft sind ihre Deutschkenntnisse selber unzureichend, genauso wie ihre IT-Kenntnisse und Kompetenzen. Die Kinder bekommen wenig bis gar keine Lernanregungen. Auch hier zahlen eine Studie der Uni Bamberg über Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung im Vorschul- und Schulalter hat gezeigt, ein Kind aus wohlhabenden Verhältnissen kennt doppelt so viele Wörter wie Kinder aus benachteiligten Verhältnissen. Dazu kommt, gebildete Eltern reden nahezu pausenlos mit ihren Kindern, ungebildete deutlich weniger. Gebildete Eltern haben mehr Bücher, pädagogisch wertvolle und anregende Spielsachen, gehen mit den Kindern mehr ins Theater oder ins Museum, spielen kreativ fördernde Spiele. Und das hat dazu geführt, in Studien zum sogenannten Home Learning Environment, die haben herausgefunden, ein Kind aus der Mittelschicht kommt bei Einschulungen im Durchschnitt auf 1700 Stunden Bilderbetrachtung und Vorlesezeit. 1700 Stunden Bilderbetrachtung und Vorlesezeit durch die Eltern, während Kinder aus schwachen Milieus nur auf 24 Stunden kommen, also fast auf null. Mhm. Kinder aus besseren Milieus haben 100 Mal mehr etwa an Bildbetrachtung und Vorlesezeit bekommen. Dazu kommt, die Wohnverhältnisse sind oft beengt. Es gibt eine lernfeindliche Umgebung für das Kind, kein eigenes Zimmer, sondern vielleicht ein Zimmer, in dem drei Erwachsene sind, die rauchen und der Fernseher läuft und das Kind soll Hausaufgaben machen. Kinder werden schlecht ernährt. Armut verändert das Erziehungsverhalten, sagt Professor Lutz, nämlich die Entwicklung fürsorglicher Beziehungen wird immer schwieriger. Es gibt mehr Gewalt, mehr Distanz, mehr Teilnahmslosigkeit. Der Erziehungsstil der Eltern ist unberechenbar. Es kommt häufig zu aggressiven Auseinandersetzungen mit Kontrollverlust. Schließlich zu weniger Zuwendung, weniger Anteilnahme, weniger Fürsorge. Also aus neurobiologischer Sicht Armut eine totale Katastrophe für diese Kinder.
Ja, Armut erzeugt biologische, neurobiologische Nachteile und behindert die Gehirnentwicklung der Kinder. Und wir müssen die Situation beenden, dass Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien selber neu wieder Bildungsbenachteiligung erleiden, dass das quasi
weitergegeben vererbt wird.
Das müssen wir beenden. Und dazu gibt es zwei Dinge zu tun. Das eine ist, dass wir natürlich schauen müssen, dass die Gesellschaft, die Ungleichverteilung von gesellschaftlichen Gütern in der gesamten Gesellschaft, die muss beendet werden. Wir brauchen mehr soziale Gerechtigkeit. Wir haben in den deutschsprachigen Ländern, in unseren beiden Ländern, in den letzten Jahren ein Auseinanderklaffen, ein noch stärkeres Auseinandergehen der Schere zwischen den Wohlhabenden und den Nichtwohlhabenden. Wir brauchen wieder mehr gesellschaftlichen Ausgleich, das ist das eine. Aber ganz spezifisch für Kinder jetzt brauchen wir vor allem Ganztagseinrichtungen. Das heißt, Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien profitieren von Ganztagseinrichtungen am allermeisten. Das heißt, ich plädiere dafür, dass Kinder in der Vorschulzeit spätestens ab dem dritten Lebensjahr in Kindergärten sind, die gut ausgestattet sind und wo man, wie ich vorhin schon sagte, die Kinder spielerisch und sozial anregt, wo sie Gemeinschaft erleben können. Und wir brauchen Ganztagsschulen bereits im Grundschulbereich, weil dort, wo Eltern den ganzen Tag nicht da sind, ist den Kindern am besten gedient, wenn sie in gut ausgestatteten Ganztagsschulen sind, in denen aber nicht nur von früh bis spät gelernt wird, um Gottes Willen, sondern in denen musikalische Angebote, Sportangebote, Theaterspielen, nicht? Chor, all diese Dinge auch stattfinden müssen, wo man soziale Projekte miteinander macht. Also wir brauchen gut ausgestattete Schulen, die Lebensräume sind für Kinder und das ganztags. Und davon können die Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien am meisten profitieren.
Ganz zum Schluss, wir haben im Folder bei der Einladung als Leitidee geschrieben, jedes Kind ist wichtig. Kein Kind darf auf der Strecke bleiben, ein Kind darf niemals beschämt werden. Warum sind diese Leitideen für die Schule so wichtig? Was passiert, wenn dagegen verstoßen wird, wenn Kinder ausgegrenzt, gedemütigt werden?
Ja, die Schulen sind ja ein Gemeinschaftsraum und Kinder leben hier miteinander. Und wir wissen aus der modernen Neurobiologie, aus der Neurowissenschaft, dass Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung, in der Gruppe aufgehoben sein ganz wichtig ist, damit die körpereigenen Motivationssysteme ihre Motivationsbotenstoffe machen. Das heißt, Kinder können nur Lebensfreude, Vitalität, Anstrengungsbereitschaft zu lernen, nur entwickeln, wenn sie sich angenommen fühlen von ihrem sozialen Umfeld, wenn sie sich zugehörig fühlen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn Kinder sich nicht zugehörig fühlen, wenn Kinder das Gefühl haben, hier ist niemand, zu dem ich gehöre, die anderen grenzen mich aus, ich werde nicht gerne gesehen, überall, wo ich auftauche, sagt man, oh Gott, jetzt kommt die schon wieder oder der schon wieder. Wenn Kinder diese Erfahrung machen, der Ausgrenzung und der Demütigung, dann fahren die Motivationssysteme in diesem Kind runter. Dieses Kind wird keine Lebensfreude, keine Lernbereitschaft mehr haben und stattdessen werden die Schmerzsysteme aktiviert. Eine der wichtigsten Einsichten und Entdeckungen der modernen Neurowissenschaft ist, dass wenn ein Mensch sozial ausgegrenzt und gedemütigt wird, ist es für das Gehirn des ausgegrenzten Menschen genauso, wie wenn ihm körperlicher Schmerz zugefügt würde. Das menschliche Gehirn reagiert auf Ausgrenzung und Demütigung genauso wie auf körperlich zugefügten Schmerz. Und auf körperlich zugefügten Schmerz gibt es meistens zwei Reaktionen, Aggression oder Depression. Und genau das ist das, was wir bei den Kindern, die Ausgrenzungen und Demütigungen erleben, die aus Armutsverhältnissen kommen, die aus Migrantenmilieus kommen, was wir ja auch sehen. Diese Kinder haben zu wenig Zugehörigkeit, zu wenig Beachtung und Wertschätzung, zu wenig Zuwendung. Und was entwickeln sie? Sie werden entweder gewalttätig oder sie werden depressiv. Und das darf nicht sein.
Diese Zusammenhänge sind sehr ausführlich beschrieben in dem Buch Schmerzgrenze von Joachim Bauer. Ich darf noch einmal darauf hinweisen, wenn Sie das eine oder andere Thema vertiefen wollen, dass Sie eines dieser Bücher, Lob der Schule, Schmerzgrenze, das Gedächtnis des Körpers, warum ich fühle, was du fühlst, Prinzip Menschlichkeit, dass Sie eines dieser Bücher zur Hand nehmen. Ich danke Ihnen sehr, lieber Herr Professor Bauer, für diese interessanten Aspekte, die Sie uns erklärt haben.
Vielen Dank. Sehr gerne.